der urbane Bereich, der städtische Bereich ist ja ganz anders aufgestellt als der rurale Bereich. Wir haben viel mehr Versiegelung, viel mehr Beton, was sich aufwärmt über den Tag. Und deswegen haben wir auch die urbane Hitzeinsel. Und Grünflächen an sich wirken der Hitzeinsel entgegen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute Veränderungen im Boden und im Mikroklima des urbanen Waldgartens mit Luca Durstewitz und Lea Matscheroth.
Wir sind vom Projekt Urbane Waldgärten. Wir sind ein Pilotprojekt, was gefördert ist vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Und wir setzen 3 Waldgärten um, 2 in Kassel und 1 in Berlin. Und wir begleiten das als Universität Potsdam wissenschaftlich, um zu gucken, wie entwickelt sich ein Waldgarten und was sind die Ökosystemdienstleistungen, die ein Waldgarten erbringen kann.
Das Pilotprojekt unter der Leitung von Jennifer Schulz wird über einen Zeitraum von 6 Jahren gefördert. Nach einem Jahr Vorbereitung sind im Frühjahr 2022 die ersten Büsche und Bäume gepflanzt worden.
Wie der Waldgarten einmal aussehen soll, erklärt Luca Durstewitz.
Der Waldgarten ist ein bewirtschafteter Garten, der sich an der Struktur von einem Wald orientiert. Eigentlich ist es ein Garten, der aus verschiedenen Schichten und vor allem aus essbaren Pflanzen besteht, sodass man auf verschiedenen Stufen quasi eine Krautschicht hat, eine Strauchschicht, eine Buschschicht und dann eine niedere und eine höhere Baumschicht. Und dazu gibt es dann auch noch Kletterpflanzenschichten oder Wurzelpflanzenschichten, sodass es sich aus sehr vielen unterschiedlichen Pflanzen stützt und gegenseitig unterstützt. Das Positive an dem Waldgarten ist, dass er mehrschichtig ist, das heißt, Fläche ist optimal ausgenutzt. Dann ist er oft auch mehrjährig, das heißt, der Waldgarten hat Pflanzen, die alle für längere Zeit als ein Jahr bestehen. Mehrschichtig, mehrjährig und vielfältig. Das heißt, es gibt viele unterschiedliche Arten von Pflanzen und Bäumen und Obstnüsse und Gemüse.
Um die positiven Veränderungen im Boden und in der Luft auch evaluieren zu können, wurden die Flächen vor Beginn des Projektes nicht nur auf Schadstofffreiheit untersucht.
Neben dem Wassergehalt wurden im Boden auch weitere Parameter wie der Gehalt von organischem Kohlenstoff oder Stickstoff erhoben.
Und jetzt in der Zukunft werden wir auch diese Parameter angucken, bis auf die Schadstoffe, da wir schon festgestellt haben, der Boden ist schadstofffrei und unsere Aufgabe ist die Bodenfeuchte, die Bodentemperatur und die Humusaufschicht und halt wie sich der Boden letztlich durch die Pflanzen wieder aufbauen kann, weil es weniger Erosionen gibt, wo der Boden abgetragen wird und letzten Endes verloren geht. Dann ist für gärtnerische Aktivitäten auch der Vergleich von Kohlenstoff und Stickstoff interessant, das so auch so ein bisschen gleichzeitig die Rate angibt, wie sehr Material schon zersetzt worden ist. Wenn neues Material dazukommt, ist der Kohlenstoffwert hoch und wenn das Material langsam von den Regenwürmern und den Springschwänzen und den Bakterien und Viren langsam zersetzt wird, steigert sich der Stickstoffgehalt. Gleichzeitig werden wir das natürlich auch ein bisschen pushen, weil wir auch gerade jetzt so Pflanzen eingesetzt haben, die stickstoffanreichernd sind.
In Berlin wird der Gemeinschaftsgarten in eine Kleingartenanlage integriert, während die beiden Waldgärten in Kassel jeweils für sich allein stehen.
Gemeinsam ist allen dreien, dass sie eine Fläche von 5000 Quadratmeter umfassen. Die beiden Geografinnen sind innerhalb des Projektes dafür zuständig, zu beobachten, wie diese spezielle Bepflanzungsart sich auf das Mikroklima und den Boden auswirken.
Lea Matscheroth erklärt, welche klimatischen Veränderungen zu erwarten sind.
Also durch die Bewirtschaftung und Veränderung von einer offenen Landschaft zu einer mehr vielschichtigen, geschlossenen Landschaft mit Bäumen und Sträuchern erwarte ich vor allen Dingen in dem Bereich Klima, dass es mehr Feuchtigkeit halten kann durch die verschiedenen Wurzeltiefen, auf die Luca vielleicht auch noch eingehen wird, wird der Boden stärker gelockert und kann mehr Wasser versickern. Auch die Pflanzenmasse hält mehr Wasser und kann dadurch auch mehr Wasser verdunsten, was wiederum dazu führt, dass es auch kühler wird durch die Verdunstung und auch den Schattenwurf, also verringerte Einstrahlung.
Und Luca Durstewitz erläutert, wie sich der Boden verändern wird.
Also zum einen erwarten wir dadurch, dass die Fläche gerade in Berlin-Britz ursprünglich anders genutzt worden ist und Tierhaltung dort stattgefunden hat, dass der Boden jetzt momentan noch sehr fest ist und durch das Einbringen der Pflanzen und der großen Bäume, die dann auch hoffentlich tief wurzeln werden, dass dort eine lockerere Bodenstruktur entsteht. Was dann positiv sich auf den Wasserhaushalt auswirkt, da Wasser in den Wurzeln mehr Platz findet, in den porosen Teilen des Bodens. Und zusätzlich dadurch, dass in der Waldgärten ein bisschen an der Permakultur angelegt ist, wo ständig der Boden bedeckt bleibt, dass erstens dort viele feine Wurzeln vorhanden sind und aber auch, dass der Boden durch die ständige Bedeckung von Sonneneinstrahlung geschützt ist und dementsprechend weiter Wasser halten kann. Und dadurch, dass dann auch dazu immer wieder Material von oben auf dem Boden fällt, das heißt Blätter oder abgenommenes Material, was auf dem Boden abgelegt wird für Düngung, dass dadurch eine stärkere Humusschicht entsteht, die dann wieder positiv fürs Gärtnern ist. Und dass dort im Boden noch CO2 gespeichert werden kann durch den Kohlenstoff, der in den Wurzeln angereichert ist, die dann wiederum absterben, aber in tieferen Lagen sind, sodass sie erstmal nicht komplett zersetzt werden können von Mikroben.
Dass der Boden mehr Wasser aufnehmen kann, ist gerade in Städten angesichts zunehmender extremer Wetterlagen ein erklärtes Ziel.
Zudem wirkt sich die Bepflanzung mit vielen unterschiedlichen Gewächsen auch nicht nur positiv auf das Mikroklima, sondern auch auf Biodiversität aus.
Die beiden Geografinnen hoffen vor allem auf die signifikante Vermehrung eines Tieres, das im Boden wahre Wunder wirkt.
Genau, dafür machen wir Untersuchungen an den Standorten, wie das Regenwurmvorkommen ist. Regenwürmer gelten als Tiere, die zum einen den Boden auch noch mal mehr durchgraben und dann auch wieder zersetzen und das Material wieder zur Verfügung stellen für die Pflanzen, deren Wurzeln das wieder aufnehmen kann und der Garten erblüht. Quasi.
Und da erwarten wir halt mehr Regenwurmarten und wir erwarten natürlich auch mehr Tierarten über der Erde, also mehr Möglichkeiten für Vögel zu nisten, für Kleinsäuger zu graben, für den Igel zu hausen. Wir haben auch eine externe Expertin, die guckt, ob sich Fledermäuse ansiedeln. Und dann haben wir auch noch die Vielfalt der Pflanzen an sich, also die Biodiversität in der Vegetation, die einerseits angelegt ist, aber wir werden natürlich auch Pflanzen haben, die sich einfach so ansiedeln. Und die untersuchen wir auch. Also es ist ein anderer Standort, der sich entwickelt, auch für Pflanzen. Weil wir haben nicht nur den vollbedeckten Waldgarten, der eine geschlossene Baumkrone darüber hat, sondern wir haben auch offenere Standorte, feuchtere Standorte, trockenere Standorte. Und durch dieses Mosaik von Nischen, von Standorten, von Vegetationsschichten gibt es einfach auch viel mehr Möglichkeiten für verschiedene Arten, sich anzusiedeln, ob Pflanzen oder Tiere.
Um beurteilen zu können, wie sich das Mikroklima innerhalb des Waldgartens entwickelt und es mit den klimatischen Bedingungen an anderen Standorten in der Stadt abgleichen zu können, hat das Team von Lea Matscheroth und Luca Durstewitz mehrere Klimamessstationen aufgebaut.
Und wir werden dann untersuchen, die Lufttemperatur, die Luftfeuchte, den Wind, den Regen, also Niederschlag an sich, die Bodenfeuchte, die Bodentemperatur und die Einstrahlung messen. Und dann können wir über die Jahre hinweg sehen, wie sich der Waldgarten entwickelt oder wie er sich auf diese Messwerte auswirkt. Und wir können das auch vergleichen mit anderen Standorten in den Städten. Also zum Beispiel dem Alexanderplatz oder auch dem Tiergarten und dem Tempelhofer Feld oder anderen städtischen Messstationen auch in Kassel. Um eine Aussage darüber zu treffen, wie viel kälter ist der Waldgarten im Gegensatz zu anderen Grünanlagen, aber auch im Gegensatz zum dicht bebauten städtischen Bereich. Und wir erwarten natürlich, dass ein ausgeprägter Kühlungseffekt zu beobachten sein wird.
Zum direkten Vergleich gibt es Messstationen auf einer relativ offenen Fläche in unmittelbarer Nähe des Waldgartens und innerhalb des Gartens. Für 6 Messstationen sind die beiden Geografinnen verantwortlich.
Die Lufttemperatur wird auf 2 Meter Höhe gemessen, damit man den Wert erhält, den der Mensch empfindet. Der Sensor der Messstationen ist nach Norden ausgerichtet und mit einem Lamellendach beschattet, damit er nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist.
Luca Durstewitz erklärt, welche Werte im Boden gemessen werden.
Über die Klimamessstation messen wir momentan Bodenfeuchte auf 20 und 40 Zentimeter Tiefe. Das sind so kleine Zweizackgabeln. Und die steckt man in den Boden. Zusätzlich lesen wir die Bodentemperatur aus auf 20 cm Tiefe. Und an den verschiedenen Standorten in dem Waldgarten haben wir eine 1 Meter lange Röhre, die in den Boden geht. Und dort haben wir so einen Messstab, der ebenfalls 1 Meter lang ist. Und mit dem können wir in dem Waldgarten manuell immer auslesen, wie die Bodenfeuchte ist. Und das misst auf 10, 20, 30, 40, 60 und 100 Zentimetern Tiefe. Und dann messen wir auch die pH-Wert und das ist auch ein wichtiger Faktor, genauso wie die Bodenfeuchtigkeit. Und das sind auch wichtige Faktoren wieder für die Bodentiere, wie der Regenwurm. Der braucht auch immer einen bestimmten pH-Wert, um halt ein perfektes Habitat zu haben. Aber genauso halt auch, wenn der Boden zu stark verdichtet ist, sind es auch Parameter, die halt den Regenwurm beeinflussen und natürlich die Zustände von Phosphor und Stickstoff, natürlich dann die Pflanzen ebenfalls.
In einem Projektzeitraum von 5 Jahren nach der Planungsphase lässt sich schon viel pflanzen. Aber die Waldgärten sollen natürlich über diese Zeitspanne hinaus weiter bestehen und weiter wachsen.
Wir machen den Start zu einer Entwicklung, die noch jahrelang dauern wird. Also die Anlage des Waldgartens auf den Standorten ist auch nur möglich, weil wir die Versicherung bekommen haben, dass diese Flächen gesichert sind für die Nutzung des Waldgartens. Ich glaube, mindestens für die nächsten 25 Jahre, auch wenn unser Projekt der wissenschaftlichen Begleitung nur noch die nächsten 5 Jahre geht, wird sich der Waldgarten weiterentwickeln und natürlich wird es noch viel spannender, dann in 20 Jahren zu gucken, wie die Werte sind. Und wir arbeiten auch daran, dass manche Monitoring-Ansätze auch weitergeführt werden. Zwar nicht so engmaschig, wie wir sie jetzt durchführen, aber möglicherweise einmal im Jahr oder so.
Auch die positiven Umweltveränderungen werden sich erst auf längere Sicht manifestieren.
Deshalb werden die Stadtbewohner in Kassel und Berlin von Anfang an nicht nur als GärtnerInnen, sondern auch in Form von Umweltbildungsaktivitäten und Citizen Science Projekten in die Entwicklung, Betreuung und Beobachtung der Waldgärten und der Tiere, die in ihnen leben, mit einbezogen.
An der Universität Potsdam entwickeln Lea Matscheroth und Luca Durstewitz im Team mit den anderen WissenschaftlerInnen dazu kreative Ideen.
Schön ist es vor allem, wenn wir mit diesen Citizen Science Projekten es schaffen, dass sich Leute dafür interessieren. Was sind das für Tagfalter? Ist es überhaupt das Habitat von dem? Dazu versuchen wir, das eventuell mit Apps zu machen. Aber da sind wir noch in der Konzeption. In der Vegetation gibt es dann auch Steckbriefe zu jeder Pflanze, die man sich über so Steckbriefschilder angucken kann online mit einem QR-Code. Und somit wollen wir versuchen, möglichst viel Wissen irgendwie nicht bei uns zu behalten, sondern direkt irgendwie weiterzuleiten an die Bevölkerung, die auch gerne einfach nur mal in den Park spazieren gehen möchte oder auch immer da ist oder immer mal wieder vorbeikommt oder so. Dass wir das über eine Wissensplattform öffentlich zugänglich machen, so damit mehrere kleine Kollektive oder Initiativen sich informieren können, was sind die wichtigen Gründe hinter eine Fläche finden, also Klimadaten und natürlich die Citizen Science Daten, die gesammelt werden und zu einer großen Datenbank erstellt werden.
Wir haben schon andere Projekte beobachtet, was die so alles machen, wo man auch es alles ein bisschen runterbrechen kann auf anwendbare Strategien, die vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich perfekt sind, aber im Großen und Ganzen das Gleiche zeigen können. Es gibt den Versuch zum Beispiel mit genormten Eimern, wie zum Beispiel Mayonnaise-Eimern aus der Gastronomie, eine bestimmte Wassermenge abzumessen und in verschiedenen Bereichen hinzustellen, eine bestimmte Zeit zu warten und zu gucken, wie viel Wasser ist am Ende noch da. Und dadurch kann man sehen, wie viel mehr wurde in einem bestimmten Bereich verdunstet. Und solche einfachen Ansätze versuchen wir zu sammeln und halt auch einzusetzen.
Was die beiden jungen Geografinnen an ihrer wissenschaftlichen Arbeit besonders schätzen, ist, dass diese sie auch mal weg vom Schreibtisch und hinaus aufs Feld und unter Menschen führt.
Also ich glaube, das Besondere an dem Projekt ist ja, dass es so vielfältig ist, dass es so verschiedene Themen zusammenbringt und die so anwendungsorientiert sind. Also man ist nicht nur als Wissenschaftler alleine mit seinen Büchern, seinen Texten oder seinen Daten. Man geht raus, man ist in einem Garten voller Tiere, Menschen, Pflanzen und interagiert mit der Materie aktiv. Ich glaube, das war für uns beide ein großer Motivationsfaktor, dass wir nicht nur drinnen sind, sondern auch rausgehen können und interagieren können mit unserer Umwelt, was ja nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen mit einschließt.
Ja, gerade aus der geografischen Perspektive ist es natürlich auch sehr interessant, da so eine Mensch-Umwelt-Beziehung, städtische Themen und Ökologie alles miteinander vereint. Im Großen und Ganzen fühlt es sich irgendwie gut an, dass es auch so abwechslungsreich ist und man direkt mit anderen Leuten auf der Fläche in Kontakt kommt und irgendwie sich austauscht. Und es muss gar nicht über die Wissenschaft sein oder so, einfach auch über andere Themen, über verschiedene Bäume oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ziemlich schön.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.